Werbung.
Es sind turbulente Zeiten, gerade auf dem Energiemarkt. Die Kosten an den Tankstellen explodieren. Nur diejenigen, die ein Elektroauto oder ein E-Bike haben, sind weiter recht entspannt unterwegs. Und wer sein Auto zu Hause mit eigenem Solarstrom oder mit einem Autostromtarif lädt, der ist besonders günstig dran. Angesichts der steigenden Kosten für fossile Energien wächst auch die Nachfrage nach Wärmepumpen. Genauso sind Ökostromtarife mit einer längeren Laufzeit gerade gefragt. Was uns die aktuelle Situation wieder vor Augen führt, ist, dass die Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse nicht einfach durch Blockaden gestoppt werden kann. Ökokraftwerke sind weltweit viel verteilter, weil sie eben nicht an Bodenschätze gebunden sind. Diese dezentrale Struktur macht erneuerbare Energie stabiler und zuverlässiger. Preiswerter auch noch. Wenn ihr jetzt über einen Wechsel zu Ökostrom nachdenkt oder einen Ökostromtarif mit längeren Laufzeiten sucht, dann schaut euch mal den Ökoenergieversorger Polarstern an. Hier bekommt ihr immer 100% Ökoenergie aus Europa. Das ist zertifiziert vom TÜV Nord und dem strengen grüner Stromlabel. Außerdem investiert Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde in den Bau neuer Ökokraftwerke, denn die brauchen wir gerade umso dringender. Wenn ihr das genauso spannend findet wie wir, dann geht mal direkt auf polarstern-energie.de und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 3. April 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Der Finanzkommission Gesundheit.
Ungarn.
Gehältern.
Schamdschaf zum Irankrieg.
Rolltreppen.
Einer Todesstrafe in Israel.
Long-Covid.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Kommen wir zur skurrilen Nachricht. Ich habe wieder mal zwei mitgebracht und eine davon hat mir ein gewisser Holger zugespielt.
Ich? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Was der andere Holger?
Nee, es warst du. Erinnerst du dich schon wieder nicht mehr? Du hast mir nämlich zugespielt, offenbar Viagra-Wirkstoff in Lebensmitteln. Verbraucherschützer warnen eindringlich. Das schreibt der SR, also der Saarländische Rundfunk, aber er beruft sich dabei auf eben Verbraucherschützer. Und zwar geht es um die Produkte Drill Chocolate, Drill Ginseng Drink. Und das kann ich noch aussprechen, aber das dritte ist ein aphrodisierendes Honig-Kräuter-Gemisch, das ich nicht mehr aussprechen kann, das auch einen türkischen Namen hat. Du könntest es jetzt, aber du hast es nicht vorliegen. Naja, also sie haben alle eins gemeinsam. Sie werden in der Türkei hergestellt. Und inzwischen gibt es auch einen bundesweiten Rückruf dieser Produkte. Also falls euch das irgendwie, warum auch immer, in den Einkaufskorb geraten sein sollte, könnt ihr es auch zurückgeben. Und die zweite Nachricht fand ich ziemlich lustig. Auf Englisch war der Titel They don't have lip filler, they just have lip filler accent. Also auf Deutsch, sie haben sich nicht die Lippen aufspritzen lassen, sie haben nur einen aufgespritzten Lippenakzent. Schreibt eine Kolumnistin, die ganz viel sich mit Influencern auseinandersetzt im Internet und die beobachtet hat, dass es immer mehr Influencerinnen gibt, die so komisch reden und auf so eine komische Art und Weise, aber teilweise noch Teenager sind und mit Sicherheit noch keine, also sich ihre Lippen noch nicht haben aufführen lassen, aber offenbar.
Redet man anders, wenn man sich die, so Schlauchboote vorne hat?
Ja, natürlich.
Lassen? Ja,
ich automatisch schon rein anatomisch.
Ja, ich höre so Leuten doch nicht zu. Ich meine, das ist doch schon ein Ausschlusskriterium, wenn jemand mit solchen Lippen rumrennt.
Ja, für andere nicht. Also es ist tatsächlich, glaube ich, für viele heute normaler, als du es dir wünschen würdest, dass auf Social Media sehr viele Menschen aufgefüllte Lippen haben. Manche doller, manche weniger doll. Also manchmal sieht man es ja auch nicht sofort. Aber der Effekt, der hier beschrieben wird, ist noch viel lustiger, dass Menschen, die sich gar nicht die Lippen haben aufspritzen lassen, trotz dem Anfang so zu reden, als hätten sie aufgespritzte Lippen, weil das bei anderen so verbreitet ist, die es halt haben machen lassen und die vielleicht sowas wie ihre Vorbilder sind oder von denen man halt besonders viele Videos gesehen hat.
Ich vermute mal, du hast jetzt nicht irgendwelche O-Töne dabei, um vorzuführen, was das... Weil ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Ja, klar redet man ein bisschen anders, wenn man dickere Lippen hat, als wenn man dünnere Lippen hat, aber...
Ich habe da auch in den Kommentaren zu diesem Text den sehr hilfreichen Hinweis bekommen. Also einfach so typische Lifestyle-Themen, weiß ich nicht, Gucci-Handtaschen oder irgendwas, bei YouTube mal eingeben und dann gucken, wie bestimmte Arten von Frauen insbesondere über diese Dinge reden. Dann wüsste man schon, worum es geht. Es stimmt auch. Ich wollte einfach hier jetzt niemanden mitbringen, dem ich dann quasi so, weißt du, wie so im Zoo, guck mal, wie die redet oder so. Ja, genau. Das fand ich jetzt total unangenehm. Aber man findet wirklich haufenweise solchen Content, wenn man einfach sucht. Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach zu borniert bin, mir TikTok-Videos über Gucci-Handtaschen von irgendwelchen schlauchbootlippigen Menschen in Dubai anzugucken.
Es ist so viel verbreiteter. Es war auch so eine total traurige Nachricht vor einigen Jahren inzwischen. Es gab mal so einen Kanal von Funk, der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hatte auch irgendwas mit Nature oder Natural oder sonst irgendwie im Namen und da ging es eben um natürliche Schönheit oder sowas in der Art, keine Ahnung mehr. Und es waren drei Protagonistinnen, die haben sehr feministischen Inhalte auch gemacht, die waren eigentlich super cool und irgendwann kam raus, dass eine der drei aufgespritzte Lippen hat.
Was Ach, und halt, das darf man nicht, sonst ist man keine Feministin oder was?
Na, es ist halt schwierig, wenn so der Name deines Accounts schon beinhaltet Natürlichkeit und weißt du so. Also es war schon, und eben auch die Zielgruppe Jugendliche sind und also ja, es gab diese Kontroverse dann, dass andere gesagt haben, naja, jeder muss das machen, was er selbst gut findet und wenn man sich nicht wohl fühlt, fühlt man sich nicht wohl und das,
ja.
Aber ich denke, man hat trotzdem, gerade wenn man so einen Kanal macht, eine Vorbildfunktion auf die eine oder andere Art.
Ja, und wenn ich Verteilungsfragen diskutiere, trinke ich währenddessen vielleicht keinen Champagner, ne?
So, ja, genau.
Ja, also das, das ist schon, ja.
Naja, jedenfalls, das fand ich lustig. Also der Lipfiller-Accent, der auftritt auch bei Leuten, die gar keine Lipfiller haben.
Jetzt hast du mir was eingebrockt. Jetzt muss ich echt irgendwie wieder das TikTok-Telefon rausholen, um zu gucken, worum es da geht.
Du hast ein eigenes Telefon dafür?
Ich habe ein eigenes TikTok. Ich habe ein Telefon,
das ist auch eine gute Idee.
Ja, wo die Datensammlung wirklich nur minimalst in meine Richtung weist. Und das ist das Netzwerk, in das ich das Telefon einbucht. Ansonsten hat das mit mir nichts zu tun und nie was mit mir zu tun gehabt. Mhm. Weil ich einfach erstens auch, das liegt halt in der Ecke.
Ist das
ein Burner-Phone? Und wenn ich mal TikTok.
Bist du so ein Agent, oder?
Nö.
Schade.
Das ist einfach ein Telefon, das ich aus bestimmten Gründen habe, die ich in der Öffentlichkeit nicht ventilieren werde. Und das liegt halt in der Ecke. Und ich habe gedacht, ach Mensch, dann tue ich da einfach mal diesen ganzen Kram, da TikTok, diese ganzen Meta-Produkte, so Instagram und sowas alles drauf.
Ja, das ist schlau.
Wenn ich dann mal was nachgucken muss, dann guckt wenigstens nicht Holger Klein mit sonst wie. Vielleicht können sie es mir trotzdem zuordnen, ich weiß es ja.
Garantiert.
Aber immerhin passiert werbetechnisch dann nichts und so. Aber ja, naja. Ja, aber ich habe ein TikTok-Telefon. Währenddessen hat das Statistische Bundesamt eine neue Zahl bekannt gegeben, die ich ganz interessant finde. Und da geht es um den mittleren Bruttojahresverdienst der Deutschen. Und der lag 2025 bei, es kommt eine Zahl, könnt ihr ignorieren, nee, nicht wirklich, aber bei 54.066 Euro brutto im Jahr. Und das sind fast 2.000 Euro mehr als im Jahr davor, also 2024. Die obersten 10% der Vollzeitbeschäftigten hatten einen Bruttojahresverdienst von 100.000 Euro. Mhm. Also mindestens 100.000 Euro.
Mindestens oder im Schnitt?
Mindestens 100.000 Euro.
Okay, gut.
Wir reden über einen Median, über einen Durchschnitt reden wir gar nicht hier übrigens.
Gut.
Die untersten 10%, also man macht ja immer, wenn man solche Einkommensverteilungen aufschreibt, macht man immer Dezentile, also man zehntelt das, um zu gucken, wo befinden sich denn die Leute und wer befindet sich wo und so. Und die unteren 10%, die haben 33.000 brutto. Höchstens. Also die oberen haben es mindestens 100.000, die unteren haben höchstens 33.000. Und das oberste 1% der Vollzeitbeschäftigten kommt über 200.000 Euro. So, 70%, also ich weiß, es sind viele Zahlen, ich versuche auch nicht so schnell dadurch zu hecheln, wie ich es sonst so mache. 70% aller Vollzeitbeschäftigten hatten 44.000 Euro oder mehr, also mindestens 44.000 Euro sind ungefähr 3/4 der Vollzeitbeschäftigten. Mhm. Wenn du drunter gelegen hast, gehörst du halt zu dem knappen Drittel mit dem niedrigsten Einkommen. So. Dann haben sie sich die Wirtschaftsabschnitte angeguckt. Das ist das, was man auch Sektoren nennt. Am besten dran Energieversorgung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und am schlechtesten dran das Gastgewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, die Fischerei. Hm. So, die sind ganz weit unten. Da reden wir von Fischerei hat die Hälfte von jemandem, der in der Energieversorgung arbeitet. Ein Ost-West-Unterschied gibt es auch. Der ist wie immer ähnlich dem Produktivitätsunterschied. Das hatten wir ja schon häufiger, das Thema. Aber das Spiel mag ich nicht mehr mitspielen, weil das ist so eine, nee, wenn man im Osten eine Schraube schraubt, kriegt man dafür 20% weniger, als wenn man im Westen eine Schraube schraubt. Das ist im Grunde verkürzt. Und diese Erzählung befördert so diese Geschichte von, ja, wir sind ja alles Bürger zweiter Klasse. Und an diese Erzählung dockt ein Gefühl an dieses Gefühl dockt die extreme Rechte an, bla 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 bla. Mhm. Trotzdem, bei einem Ding finde ich es interessant, und das ist auch eine Geschichte dieser Woche gewesen. Seit dem 1. April gibt es am Bau neue Tarifabschlüsse. Mhm. Und die sind jetzt zum ersten Mal bundeseinheitlich. Das heißt, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, wenn du tarifbeschäftigt bist, verdienst du dasselbe. Ich habe geguckt, ob ich da Produktivitätsunterschiede Ost-West finde. Ich vermute aber, also ich habe keine gefunden, ich vermute, dass das schwierig bis unmöglich ist, da was Sauberes zu finden an Zahlen, weil was ist eigentlich die Firma? Ist die Firma da, wo der Chef sitzt und die Buchhaltung macht? Oder ist die Firma da, wo die Baustelle ist? Weil wenn du, also ich hatte ja, als ich den Podcast für Bayern Tourismus gemacht habe, habe ich ja auch immer in diesen Vertreterhotels gewohnt und Monteurshotels und so. Mhm. Und niemand war so sehr da vertreten, also zumindest aus dem Inland war niemand so sehr vertreten in bayerischen Monteurshotels wie ostdeutsche Bauleute. Mhm. So, da, ich vermute mal, dass es schwierig ist, da überhaupt zu erfassen, na gut, wie viel Input bei wie viel Output hast du denn im Osten wie im Westen? Darum vermute ich mal, dass das so. Und damit wir Sesselfurzer jedenfalls uns mal ein Bild davon machen können, was am Bau verdient wird seit dem 1. April. Fliesenleger. Ist so der Job, den ich mir am wenigsten vorstellen kann tatsächlich.
Echt? Wieso?
Weil ich kaputte Knie habe.
Ach so, das wäre der, den ich mir am ehesten vorstellen könnte.
Fliesenlegerin?
Mhm. Ja.
Okay.
Ja.
Ja gut, ja. Also dafür gibt es dann jedenfalls 26,05 Euro brutto die Stunde. Das sind bei 8 Stunden dann so um die 50.000 Euro im Jahr. Und damit liegst du dann so einigermaßen im Mittelfeld dieser Medianeinkommen, die ich da eben geschildert habe. Und dafür ruinierst du dir aber auch die Knie.
Mm.
Und das.
Das ist schon krass, ne?
Eigentlich. Das ist krass. Also eigentlich sollten die Fliesenleger alle sagen, wisst ihr, was ihr uns mal könnt? Ihr zahlt uns jetzt gefälligst das Doppelte. Ja, weil wenn du dann nämlich noch also früher in Rente gehen willst, weil du mit Anfang 60 die Knie kaputt hast, dann kommt noch irgendein Bundeskanzler um die Ecke und sagt, du bist faul und sollst gefälligst länger arbeiten. Mm. Schon, ja. Na, jedenfalls, insgesamt sind die Einkommen gestiegen. Okay. Das ist nicht die schlechteste Nachricht ist.
Und sind die eigentlich für alle gestiegen? Oder?
Naja, klar. Also der mittlere Bruttojahresverdienst, den ich anfangs gesagt hatte, also diese 54.066 Euro, da geht es um alle. Also Vollzeitbeschäftigten natürlich. Ne? Die anderen kriegst du nicht so gut erfasst.
Okay. Gucken wir mal nach Ungarn. In Ungarn sind nächste Woche, also am Sonntag, am 12. April, Wahlen. Da wird ein neues Parlament gewählt. Und das sind die wahrscheinlich spannendsten Wahlen seit 16 Jahren in Ungarn. Und 16 Jahre, so lange ist Viktor Orban mit seiner Partei Fidesz dort auch schon an der Macht und Präsident. Diesmal könnte die Partei TISA erfolgreicher sein. Also es gibt Umfragen von vertrauenswürdigen Instituten. Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn man in der Wikipedia ungarische Umfrageinstitute gibt es so eine Webseite. Da wird dann erstmal ausklamüsert, welche sind regierungsnah und produzieren deswegen immer entsprechend gute Ergebnisse für Orban und die Fidesz-Partei. Also deren Ergebnisse lassen wir mal weg, aber wenn man die seriösen nimmt, die also unabhängig wirklich Bericht erstatten und Umfragen machen, dann liegt TISA gerade vorne.
Entschuldigung, und wie heißen die?
TISA.
Mit T. Ich habe gedacht mit P, weil dann hätte ich jetzt irgend noch so einen Witz mit in Polen, Peace in Ungarn, aber egal.
Ah, ja, also quasi Steigerung, ne? Okay, nee, tut mir leid, ist T wie Theodor. Schade. Und diese Partei ist halt aktuell relativ erfolgreich und darum wird der Wahlkampf, den Viktor Orban macht, auch immer aggressiver. Habe ich ja schon erzählt, ne? Die Ukraine, die ist jetzt der ultimative Feind von ganz Ungarn. Die bedrohen die Nation und das ist ja auch immer, also so ein typisches Mittel von Autokraten. Da draußen ist so ein Feind und ich beschütze euch vor denen. Und das ist jetzt halt gerade die Ukraine. Jetzt gab es eine neue Recherche vom ungarischen Investigativmedium Direkt 36. Die haben aufgedeckt, dass Orban tatsächlich sogar die Geheimdienste eingesetzt hat, um die Partei seines Kontrahenten, eben die TISA-Partei, zu infiltrieren.
Hat schon Adenauer gemacht, sowas.
Ja, okay, aber das ist lange her, ne?
Das aber Ganze, warum sollte es aufhören, wenn es bei Adenauer gut funktioniert hat? Warum sollten wir es heute nicht weitermachen? Ne? Beschwert sich ja niemand.
Jedenfalls wurde das Ganze so ein bisschen aus Versehen aufgedeckt. Es gab einen leitenden Beamten bei der Nationalen Ermittlungsbehörde, NNI, der sich vor allem mit sowas wie Cyberkriminalität befasst. Und der wurde dann vom ungarischen Inlandsgeheimdienst unter Druck gesetzt. Da gäbe es so zwei Typen, so ITler, und die würden jetzt wegen Kinderpornografie unter Verdacht stehen, er müsste da mal ermitteln. Und zufälligerweise waren es zwei Leute aus der TISA-Partei. Naja, das war letzten Sommer. Dann gab es Hausdurchsuchungen bei diesen zwei Typen. Man hat da keine Kinderpornografie gefunden, was ich komisch finde. Aber wirst gleich verstehen, warum.
Okay.
Was man aber gefunden hat, sind Screenshots von Chatverläufen, die gezeigt haben, dass eine Person namens Henry offenbar versucht hat, diese beiden ITler anzuwerben. Und zwar hätte Henry sehr viel Geld dafür gegeben, da war die Rede von irgendwie 60 bis über 300.000 Euro umgerechnet, wenn die oder einer von beiden kurz vor der Wahl die IT-Systeme der TISA-Partei lahmlegen würden. So, das haben sie aber nicht gemacht. Und dann war dieser Beamte vom NNI, der offensichtlich ein aufrichtiger Mensch ist, sich recht schnell darüber klar, so okay, dieser Henry, das könnte jemand von irgendeinem Geheimdienst sein. Hat es auch in die Akten geschrieben, dass es ein Verdacht ist, den er da hat. Komischerweise haben ihm seine Vorgesetzten das aber alles aus den Akten rausgestrichen. Das findet sich dann nicht mehr. Weswegen er sich dann an Direkt 36 gewandt hat. Also dieses Investigativmedium, was wiederum das Ganze jetzt kurz vor der Wahl veröffentlicht hat. Der Mann hat dann seinen Job verloren, klar, und hat selbst auch noch eine Hausdurchsuchung gekriegt. Klar.
Ja, natürlich. Wegen Kinderpornografie.
Genau, und eigentlich, das ist, finde ich, tatsächlich das einzig Komische daran. Nein, hat er nicht, aber dass man keine Kinderpornografie gefunden hat bei diesen beiden. Ja, weil ich vermute mal, dass es die Hausdurchsuchung gab, weil die gesagt haben, wir machen das nicht. Also muss man sie irgendwie anders diskreditieren und loswerden. Und wie gesagt, Ich vermute mal, es liegt daran, dass sie ITler waren, dass sie es geschafft haben, sich nicht irgendwo Kinderpornografie unterjubeln zu lassen.
Wenn die Technik von diesen Leuten erstmal in der Asservatenkammer liegt, kann da halt draufgeschmiert werden, was auch immer die Polizei will, oder?
Ja,
also
das
so viel
stimmt,
Misstrauen in die Behörden hätte ich in Ungarn.
Genau, aber jetzt ist das halt ein sehr anständiger Behördenmitarbeiter gewesen offensichtlich. Okay. Und vielleicht hat es dann nicht mehr so funktioniert. Naja, und ganz interessant ist, Sebastian Esser hat das Ganze auch aufgegriffen in seinem Newsletter, weil er ist nicht nur Gründer der Krautreporter, sondern auch einer der Gründer und auch langjähriges Vorstandsmitglied gewesen bei Direkt 36. Also Krautreporter und dieses Investigativmedium in Ungarn sind sehr eng miteinander verbunden. Und er sagt eben, es ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass das Wohlergehen und die Sicherheit von JournalistInnen und ihren Familien in Ungarn halt nicht sicher sind. So. Und dass es gerade sehr wichtig ist, deswegen habe ich es auch mitgebracht, Aufmerksamkeit und auch Solidarität mit diesen Leuten, auch diesen Beamten zum Beispiel, aus ganz Europa zu zeigen und diese Geschichte zu erzählen. Ja, jetzt kennt ihr die Geschichte. Die geht auch gut durch die Medien in Ungarn. Und ich hoffe, dass das, was die Deutsche Welle das Ganze genannt hat, nämlich Ungarns oder Orbans Watergate, dass das stimmt und dass das wirklich der hochverdiente politische Todesstoß für diesen Mann ist und auch vielleicht eine Signalwirkung hat. Also darüber hinaus, weil er ist ja so ein Paradeautokrat. Mhm. Also er hat es ja wirklich geschafft, das alles zu unterdrücken, was ihm gefährlich werden könnte. Nicht ganz alles, aber schon sehr weitgehend. Ich meine, wenn du selbst die Geheimdienste einsetzen kannst gegen die Opposition. Wir wissen auch, dass Pegasus in Ungarn gegen die Opposition eingesetzt wurde. Es gibt
das
im
war
Grunde
diese Spitzelsoftware, ne?
Genau, das war diese Spitzelsoftware. Es gibt im Grunde keine freien Medien, also, oder nur noch sehr wenige in Ungarn. Und alle, die es gibt, haben Hilfe von außen, so wie Direkt 36. Also es ist schon krass. Und trotzdem, Orbán kennt keine Grenzen. Der nutzt alles, was er nutzen kann, um an der Macht zu bleiben. Und die einzige Grenze, die es gibt, sind wir, sind die Leute, die wählen gehen, wenn es denn noch echte Wahlen gibt. Auch das ist in Ungarn teilweise zum Gunsten von Orbán verändert worden in den letzten Jahrzehnten, aber halt nicht zu 100%. Ja, also wir haben es noch in der Hand. Und das ist, glaube ich, eine Signalwirkung, hoffe ich, die davon ausgehen könnte.
Währenddessen hat getagt die Finanzkommission Gesundheit. Aus der Eigenbeschreibung: Die FKG hat den Arbeitsauftrag, Reformempfehlungen zu Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu erarbeiten, mit denen die GKV-Beitragssätze bereits ab dem Jahr 2027 stabilisiert und zugleich ein hohes Qualitäts- und Leistungsniveau gesichert werden kann. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf die Begrenzung der Ausgabendynamik gelegt werden. Mit anderen Worten, die Ausgaben steigen schneller als die Einnahmen und das muss aufhören. In Zahlen heißt das, dass wir 2027 mit einer Deckungslücke von etwas über 15 Milliarden Euro rechnen können. In dieser Finanzkommission Gesundheit haben gesessen 5 GesundheitsökonomInnen, 2 JuristInnen, ein Arzt, ein Präventionsforscher und eine Ethikerin. Was ich eine interessante und gute Zusammensetzung übrigens finde. Die kam halt aus der Wissenschaft übrigens. Und erarbeitet haben sie halt Vorschläge zur finanziellen Stabilisierung des GKV-Systems. Dabei haben sie 2 Werte sozusagen ausgegeben. Einmal die Finanzwirkung 2027, also nächstes Jahr, und die Finanzwirkung 2030. Ich gucke jetzt nur auf die kurze Frist, also auf nächstes Jahr, auf 2027. Ich glaube, niemand hat nicht mitbekommen in der letzten Woche, dass es 66 Vorschläge gab. Ich habe die mal so versucht, muss ich sagen, durchzuarbeiten. Das ist ein irrsinnig langes Dokument. Davon darf man sich aber nicht abschrecken lassen. Das war 500 Seiten, dieser Bericht. Viel Grafik, viel Erklärung und so weiter dabei. Trotzdem habe ich jetzt einfach mal nur die rausgezogen, die das meiste Einsparpotenzial mitbringen und die uns auch mehr oder minder unmittelbar betreffen würden. Gibt dann so Sachen, 2,3 Milliarden Euro, Einführung eines dynamisierten Herstellerabschlags. Erweiterung der Fallzusammenführung, auch 2 Milliarden. Streichung der Vergütungsregelung für TSVG-Konstellationen. Streichung der Prüfquoten. Ich tue einfach mal so, als würde das immer nur die anderen betreffen, weil ich nicht weiß, worum es da geht. Man kann das nachlesen, muss ich dazu sagen. Man kann es nachlesen, es ist sehr verständlich erklärt. Wirklich, es ist selbst für uns Laien, ist zu verstehen, was die da wollen und was die da meinen. So, was ich auf Anhieb kapiert habe und was so unmittelbar im Alltag spürbar ist, das sind im Wesentlichen auch die Sachen, die die Zeitungen diese Woche ventiliert haben. 12 Milliarden Euro könnten wir sofort sparen im Bereich Finanzierung der Beiträge von Bürgergeldbeziehenden in der GKV. Das Problem da ist, der Bund zahlt für Menschen im Bürgergeld eine Pauschale an die gesetzliche Krankenversicherung. Und die ist aber deutlich niedriger, als was diese Leute tatsächlich kosten. So.
Okay, verstehe, ja.
Das bedeutet, die gesetzliche Krankenversicherung springt ein. Die gesetzliche Krankenversicherung ist ein Solidarsystem. Ja? Alle, die einzahlen, kriegen auch was raus. Im Moment kriegen aber viel mehr Leute was raus, als die einzahlen. Im Grunde kann man sagen, der Bund missbraucht die Solidargemeinschaft für 12 Milliarden Euro im Jahr.
Krass.
Ne? Und wenn der Bund diesen Missbrauch nicht betreiben würde, sondern das aus Steuermitteln bezahlen würde, wie es der Job, Bürgergeld ist eine solidarische oder wie auch immer du sie nennen magst, Leistung des Staates, von uns allen, an die Leute, die nichts arbeiten.
Ne? Ja.
Das heißt, das muss aus Steuern finanziert werden und nicht nur aus Arbeitseinkommen. Mhm. Im Moment ist es so, dass arbeiten, die mitfinanzieren, die nicht arbeiten in der GKV. So, wenn du das streichen würdest, das ist auch was, was sofort machbar wäre.
Mhm.
Wenn du das streichen würdest, 12 Milliarden, oder? Ja doch, 12 Milliarden. Dann haben wir noch einen. Globale Begrenzung der Vergütungsanstiege. Das sind etwas über 5 Milliarden. Da geht es um Gehälter. Die sind nämlich stärker gestiegen als die Einnahmen. Und was mir gar nicht klar war, es gibt im Gesundheitssystem einen Mechanismus, der das in Balance halten soll. Falls das mal wer googeln will, die Stichworte sind Grundlohnrate und Beitragssatzstabilität. Vermutlich gibt es auch ein Gesetz, das Beitragsstabilitätsgesetz heißt. Und ein Beitragsstabilitätsänderungsgesetz. So, diese Balance aber, also dieser Mechanismus zur Balance, der ist in den letzten Jahren unterlaufen worden, um zum Beispiel eigentlich politische Arbeitsmarktmaßnahmen daraus zu finanzieren. Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe, indem man da die Gehälter erhöht.
Mhm.
Zu Lasten des Systems, in das aber nicht genug Geld nachgeschossen wird, sozusagen. Ja? Solche Sachen halt, 5 Milliarden Euro. Und das sieht man, finde ich, sehr gut. Diesen Zielkonflikt, den wir im Gesundheitssystem haben. Wir hätten gerne bestimmte Leistungen, die kosten aber bestimmtes Geld, also einen angemessenen Preis. Wir sind aber nicht bereit, den angemessenen Preis zu bezahlen. Weil die einfachste Lösung wäre ja, wir bezahlen ja halt genau das, was es kostet. Was dann aber wahrscheinlich mehr als 20% Beitrag sind. Und damit verlierst du halt Wahlen. Ne? Mit anderen Reformen auch. Aber wenn du halt sagst, was hatte ich eben gesagt? Globale Begrenzung der Vergütungsanstiege. Das klingt nebulös genug, dass du nicht unmittelbar daraus ableitest, dass du weniger Einkommen hast hinterher. Ne? Wenn aber 20% da steht, da ist die Kampagne, die ist schon vorprogrammiert halt. Ne? Ja, noch so ein Ding. Der Beitragssatz für gewerbliche Arbeitgeber geringfügig Beschäftigter. Minijobber sind das.
Mhm.
Für Minijobber zahlt der Arbeitgeber 13% Pauschale in die Krankenversicherung. Wenn du die Summen nimmst, die da kommen, entspricht das, was bei der Krankenversicherung ankommt, einem Minijob-Einkommen von 350 Euro im Monat. Jetzt liegt die Minijob-Grenze mittlerweile aber knapp über 600 Euro.
Mhm.
Und darum schlagen sie vor, den KV-Beitrag für Minijobber zu erhöhen, damit das wieder in Balance kommt.
Jo.
Und das wären dann 17%, die der Arbeitgeber Pauschale zahlen müsste. 1,5 Milliarden Euro. Das nächste Ding hatten wir ja neulich schon, Abschaffung der beitragsfreien Ehegattenversicherung.
Mhm.
Was ich da bemerkenswert finde, das mag bitte jeder nochmal nachlesen, ich habe da mehrfach drüber gelesen und ich meine, das richtig verstanden zu haben. Sie schreiben, dass diese Abschaffung beitragsfreier Ehegattenversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist ja unter Einschränkungen. Ne? Also wenn der Ehegatte ein Rentner ist, soll er drin bleiben. Wenn der Ehegatte Kinder unter 6 Jahren im Haushalt hat, soll er drin bleiben und so. Ne? Also sie schreiben, das trifft tendenziell Haushalte mit höherem Einkommen.
Interessant.
Sie schreiben, der Median der beitragspflichtigen Einnahmen bei Mitgliedern mit beitragsfrei versicherten Ehegatten und ohne Kinder unter 6 Jahren, also die Leute, die es treffen würde, da liegt der Median der beitragspflichtigen Einnahmen bei 2.800 Euro. Und bei Leuten, die es nicht treffen würde, weil es sowieso keine mitversicherten Ehegatten gibt, liegt er 1.000 Euro niedriger. So, außerdem schreiben sie, würde der Anteil der Mitglieder mit beitragsfrei mitversicherten Ehegatten und ohne Kinder unter 6 Jahren steigen mit steigender Einkommensklasse. Problem hier ist, sage ich gleich dazu, da wird auch jeder drüber stolpern, der es mal liest, die arbeiten mit Daten von 2018.
Mhm.
Und bevor
vor
ich das
Pandemie.
Jetzt.
Ja.
Genau. Und bevor ich das jetzt einfach so kaufe, hätte ich gerne frische Daten.
Ja.
Die sind auch erhoben, aber die sind noch nicht publiziert. Weil was die nehmen, ist die Einkommensverbrauchsstichprobe. Die gibt es alle 5 Jahre. Die letzte war 2023 und die ist noch nicht komplett veröffentlicht. Statistiker brauchen halt lange, um die Daten so aufzubereiten, dass man daraus wirklich was ablesen kann. Mhm. Trotzdem fand ich das einen interessanten Punkt, dass, weil es ist ja immer nur, ah, das geht ja nur zu Lasten der Familie. Die Familie, die einsame Rentnerin im schlecht isolierten Altbau auf dem Land, nur halt nicht für die Autolobby, sondern für die andere Lobby. Mhm. Ich würde gern sehen, wie das mit neuen Daten aussieht, ob es wirklich so sehr zu Lasten der Familie geht, wie alle immer behaupten. Mhm. Tabaksteuer.
Ich finde, bevor du zum nächsten Punkt kommst, zum Thema Mitversicherung und Ehegattinnen und so, es ist schon total richtig, dass Frauen, auch wenn sie verheiratet sind und in der Ehe und so, sollten sie unabhängiger sein. Ja, und das sind sie nur, wenn sie auch so verdienen, dass sie selbst Krankenversicherung zahlen, dass sie eine ordentliche Rente aufbauen und so weiter. Das sehe ich auch so. Das Problem ist, und das hat Theresa Bücker ganz gut formuliert auf Blue Sky, dass es einen Elefanten im Raum gibt, über den niemand redet, nämlich dass Männer dann halt ihre Erwerbs- und Care-Arbeitsmuster verändern müssten, weil aktuell tragen Care-Arbeit vor allem die Frauen und Erwerbsarbeit vor allem die Männer. Und das müsste man halt beides besser verteilen, nicht nur das eine. So. Und das ist ein Problem an der Stelle. Das ist was. Ja, wo wir, das hat Ulrich Beck oder so, hat das, glaube ich, mal ganz gut genannt. Theoretisch aufgeschlossen sind Männer dem schon, aber praktisch verändert sich überhaupt nichts seit 40 Jahren.
Ja, warum sollte es sich auch verändern, wenn die Frauen brav so weitermachen wie seit 40 Jahren? Das ist doch, wir haben hier, also das Patriarchat wird sich von alleine nicht abschaffen. Dem musst du schon ordentlich in den Arsch treten. So, und wenn die Frau in so einer Beziehung hingeht und sagt, so, ich muss mich jetzt selbst versichern, weißt du was, Karl-Heinz, ich gehe jetzt Vollzeit arbeiten, wir nehmen mal den Idealzustand, den ja die Regierung gerne hätte, ich gehe jetzt Vollzeit arbeiten und wenn der Müll nicht rausgebracht wird, ja, dann stinkt's halt. Ich glaube, anders kriegst du uns Männer überhaupt nicht in die Spur. Also von alleine, dafür ist dann alles viel zu komfortabel, was wir an Privilegien haben. Klar, kannst du jetzt staatlicherseits hingehen und kannst Dinge verbieten. Vorschreiben, Männer müssen dreimal am Tag den Müll rausbringen. Aber ist ja nicht
ja,
durchsetzbar.
Das ist sehr albern.
Also, ja, eben. Also ich verstehe deinen Punkt, du hast auch vollkommen recht, aber ich meine, wenn...
Weil das ist halt immer das Problem. Es war schon als das Unterhaltsgesetz geändert wurde. Das gibt es ja auch schon seit längerem nicht mehr, dass einfach so, nur weil man mal verheiratet war, Ehefrauen weiterhin Unterhalt bekommen, wenn zum Beispiel eine Scheidung ist oder so. Ne? Mhm. Was ja darauf basierte, dass man gesagt hat, naja, sie ist ja zu Hause geblieben, hat den Haushalt gemacht und insofern ist sie benachteiligt ansonsten. Mhm. Und das ist einfach weggefallen, ohne aber die restlichen Strukturen zu ändern. Das heißt, auf die Art und Weise sind Frauen doppelt benachteiligt. Ne? Und das ist schon, deswegen seufze ich da immer so.
Ja, aber wo fängst du denn an? Also das ist ja so ein, also wir haben ja auch, man muss ja nur in die Kommentare zur letzten Sendung auch mal gucken, was da ist ja auch, ja, ist alles zulasten der Familien. Ah, wer denkt denn an die Schwachen? Immer wenn ich solche Kommentare lese, ich ja viel Spaß dabei, jeden Einzelfall unter 83 Millionen EinwohnerInnen so abzubilden, dass Politik funktioniert. Das ist nicht möglich. Du, irgendwo musst du anfangen. Und das Problem, wir bleiben halt immer auf halber Strecke stehen. Da wurde dann das Unterhaltsgesetz geändert. Aber was dann danach kommt, da hat sich wieder keiner drum gekümmert. Beziehungsweise die CSU wird wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass es trotzdem die Frau am Herd stehen bleibt. Irgendwie. Was soll ich sagen? Ihr wählt den Scheiß ja immer wieder. Ja, du nicht, ich nicht, aber you get the point. Das muss ja nicht so sein. Wir müssen ja nicht von solchen Parlamenten regiert werden. Wir könnten uns auch einen anderen Gesetzgeber dahinsetzen. Wir könnten uns einen antipatriarchalen Gesetzgeber wählen. Machen wir aber nicht.
Naja, den letzten antipatriarchalen Gesetzgeber, den es mal gab, der wurde mit einer massiven Kampagne aus der Verantwortung gejagt.
Genau.
Also die Interessen sind halt nicht nur die Interessen sind sehr klar in diesem Land, sondern das ist halt auch mit viel Kampagnenmacht und auch Geld unterfüttert.
Ja, natürlich. So, nur, wer fährt die Kampagnen? Wer hat dieses Geld? Wer hat ein Interesse daran, dass sich nichts ändert? Das sind wir Männer.
Ich wollte gerade sagen, sind nicht die Frauen,
Eben. Das sind wir Männer. So, wir sind aber gerade mal die Hälfte. Also ich will jetzt nicht den Frauen die Schuld an ihrem Unglück geben oder irgendwie sowas. Aber wir kommen da nicht raus, wenn ihr den Müll nicht einfach stehen lasst.
Naja, ich würde schon
denken.
Das ist
so ein bisschen wie bei der
Ich habe heute ein schönes Video gesehen von Mareike Fallwicke, deswegen habe ich es noch ganz frisch in den Ohren. Und sie sagt, das sind alles sehr faule Ausreden. Männer können sich weiterbilden, wenn es darum geht, einen besseren Job zu kriegen. Männer können sich sehr gut anpassen und verändern, wenn es darum geht, irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen. Also,
aber was ist denn daran so schwer zu verstehen? Wir haben den Vorteil schon. Ich muss überhaupt nichts machen, um noch mehr Vorteil zu haben. Wenn ich mich weiterbilde, um einen besseren Job zu kriegen, dann mache ich das, um einen größeren Vorteil zu bekommen. Aber ich habe im Patriarchat schon den größtmöglichen Vorteil. Das sind alles solche Diskussionen. Das funktioniert alles nicht. Was willst du denn? Ich kann dir doch einfach den Mund verbieten, mich umdrehen und gehen und jedes Gericht gibt mir recht. Das ist doch. Wir sind schon ganz oben. Also wir Jungs. Ja. So. Und
aber deswegen liegt die Verantwortung bei euch. Das ist ja genau der Punkt.
Verantwortung wofür?
Dass es sich verändert.
Wozu?
Weil ihr vielleicht auch Lust habt, mit Frauen zusammenzuleben.
Ja, tun wir doch, klappt doch super.
Ja, sie hat auch an Frauen appelliert, dass es Bullshit ist, wenn die Frauen über die Männer sagen, aber sie sind doch so bemüht.
Blödsinn, niemand ist bemüht. Also, das ist doch, ich meine, klar, jetzt kommt dann bestimmt wieder irgendwie, haben wir in den Kommentaren wieder einen, der gerade, er ist natürlich bemüht, ne? There's always one who does it right. Aber machen wir uns doch mal nichts vor, dass das höchste der Gefühle ist, dass wir anerkennen, dass wir in einem Patriarchat existieren. Solange das nicht erstmal alle anerkennen, solange nicht erstmal alle oder die Mehrheit der Männer wenigstens ehrlich zugibt, solange wird sich da doch niemand hinstellen und sagen, so, und jetzt versuche ich, die Verhältnisse zu ändern. Dazu ist das, wie ich sagte, viel zu komfortabel. Ich wundere mich, dass ihr Frauen, dass ihr nicht aggressiver, ich verstehe überhaupt nicht, warum.
Ja.
Also das ist, ihr tut mir ja leid, ich hätte es ja, ist auch nur geheuchelt, ich hätte es ja gern anders. Mhm. Aber wir werden es nicht tun. Und das setzt sich ja auch überall fort, das siehst du in Höchstgeschwindigkeitsdiskussionen, Subventionsdiskussionen. Die es komfortabel haben, finden immer irgendeinen guten Grund, warum das auf jeden Fall so zu bleiben hat. Und wenn sie gerade keinen guten Grund finden, dann finden sie halt irgendein Gefühl bei sich, dass es richtig sein muss, oder sie ignorieren es. Und das ist, was wir Männer mit dem Patriarchat machen. Apropos Benzin. Erhöhung der Tabaksteuer würde 1,2 Milliarden Euro einsparen, weil Raucher sind wie Autofahrer. Die zahlen jeden Preis.
Das stimmt.
Und dann haben wir noch die Erhöhung der Alkoholsteuer. Das würde immerhin eine 500 Millionen bringen. Allerdings nur die Erhöhung der Alkoholsteuer auf Spirituosen. Das ist die Brandweinsteuer, darunter kennen wir das. Eine Spirituose ist alles, was mehr als 15% hat.
Alles,
außer
was ich eh nicht trinke.
Außer Eierlikör, ja. Da ist schon ab 14% eine Spirituose, weil mit uns alten Tanten können sie es machen.
Oh. Auch ein Wunsch.
Und dann habe ich noch einen meiner Lieblinge da drin gefunden. Streichung der Erstattung von homöopathischen Leistungen. Was ich bemerkenswert finde, weil ich immer gedacht habe, also ernsthaft gedacht habe, das ist jetzt keine Polemik, die Krankenversicherungen würden die Homöopathie aus ihren Werbeetats bezahlen und nicht aus dem Gesundheitsverfall. Homöopathie hat ja mit Gesundheitsversorgung nichts zu tun. Und die Kassen, die benutzen das ja ausdrücklich, ein Artikel hängt in den Shownotes, wer es nachlesen will, die Kassen benutzen das ausdrücklich, um jüngere, gesündere Mitglieder anzuwerben, weil die zumindest mittelfristig weniger Kosten machen.
Mhm.
Ja. So, also in diesem Bericht steht sehr, sehr viel Zeug drin.
War eine Zahl dabei bei der Homöopathie, was man sparen kann?
Ist minimalst.
Ja, ne? Warte? Das habe ich mir nicht
gedacht. Nicht rausgeschrieben, ist minimalst. Also wir reden da, das sind ein paar Millionen, ich glaube zwei oder drei Stellen Millionen im Jahr, die da rausgehen. Aber es sendet natürlich auch ein Signal. Ne?
Aber trotzdem ist es halt weil das fand ich jetzt ganz oft so in den sozialen Medien, ja, endlich mal Homöopathie drin. Mhm. Ich denke so, das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, verglichen mit den anderen Maßnahmen. Also wenn es dann halt auch gegenübergestellt wird mit den anderen Maßnahmen, ja, mach doch erstmal das, dann denke ich so,
ja, nicht, ja. Das wird nicht viel Geld bringen, aber ja. Ich denke, das wird mittel- und langfristig, zumindest wird das eine andere Einstellung bei den Versicherten bringen, weil im Moment ist es halt so, ich bin krank, ich bekomme ein Mittel, das nehme ich, dann bin ich gesund und jemand anders hat es bezahlt, sozusagen. Das ist ja so der Mechanismus, den du da siehst. Und wenn du aber sagst, ja, aber du kriegst nur dein Mittel bezahlt, was tatsächlich auch was nutzt.
Ja, genau.
Dann wirst du damit über Bande sozusagen, also entweder bist du bescheuert und bezahlst es aus eigener Tasche, weil du halt wirklich in dieser Religion verfallen bist, oder aber du sagst, vielleicht kümmere ich mich ein bisschen mehr um Prävention, damit ich gar nicht erst krank werde, weil ich kriege jetzt weniger von meinen Medikamenten bezahlt.
Ach so, ich dachte, dass du über Bande vielleicht lernst. Ach so, das wirkt gar nicht?
Ach Gott, das habe ich aufgegeben. Das, nee, also sorry. Es gibt Sachen, da bin ich mittlerweile, das ist wahrscheinlich auch meiner Altersborniertheit geschuldet, da bin ich dann auch ähnlich drauf wie bei diesem Patriarchatsding. Wir können es da die Münder fusselig reden, das funktioniert sowieso nicht.
Ja, es ist Altersborniertheit.
Danke. So, voller Zeug ist dieser Bericht, wie gesagt, von dem ich noch nicht mal ansatzweise verstehe, was die von mir wollen. Sehr, sehr viel davon hat irgendwie zu tun mit den Abrechnungen zwischen den Krankenversicherungen, den Ärzten, den Kliniken und all sowas. Und also alleine das Abkürzungsverzeichnis ist 7 Seiten lang. Ja, und weil ich niemanden gesehen habe übrigens, der nicht jammert über irgendwas in diesem Papier, bin ich dringend dafür, dass jeder einzelne Punkt aus diesem Papier exakt so umgesetzt wird, wie er da steht.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe in der Taz gesehen, da wurde Janosch Dahmen dazu interviewt. Das ist der Gesundheitsexperte der Grünen, der immer eine sehr, man könnte fast schon sagen, so eine Art grün-konservative Haltung hat, ne, was Gesundheitsthemen angeht. Und er hat gesagt, einfach alles so, wie es da steht, umsetzen. Ja. Und dann habe ich gedacht, also wenn der das sogar sagt, der ist in der Opposition, oder der sagt, das kann man einfach alles so umsetzen, ja, dann ist es vielleicht auch gut, das zu machen.
Und man kann das super machen. Weil, also die Arbeit, ich nehme mal Zitat aus dem Bericht, die Arbeit der Kommission ist eingebettet in einen verfassungsrechtlichen und ethischen Rahmen, der sowohl staatliche Schutzpflichten markiert, als auch ethische Orientierung für den Umgang mit Zielkonflikten unter den Bedingungen begrenzter Ressourcen bietet.
Sehr gut, ja.
Das steht übrigens immer über diesem Ding als große Überschrift. Die Ressourcen sind begrenzt. Wir sind nicht bereit, mehr Geld auszugeben für unsere Gesundheit.
Ja, beziehungsweise wir sind nicht bereit, andere noch anzuzapfen. Wir sind nicht bereit, zum Beispiel die private Krankenversicherung noch mit einzubeziehen oder die privat versichert sind.
Und um die geht's nicht. Ne?
Ich weiß eben.
Nicht. Es geht hier nur um die gesetzliche Krankenversicherung.
Genau. Ja. Wir sind also in diesem Rahmen gefangen.
Das sage ich ja. Wir sind nicht bereit, mehr Geld für die gesetzliche Krankenversicherung auszugeben. Das steht da immer drüber.
Eben. Und das sollte man eventuell aber trotzdem auch noch mit diskutieren.
Nee, ja, aber nicht da. Das ist ja, das ist auch
genau,
wieder so ein
Derailing.
Genau,
diese Kommission hatte nicht diese Aufgabe, das weiß ich.
Genau, das ist nämlich auch wieder so ein Derailing-Phänomen. Du kommst mit irgendwas, du willst irgendwie Punkt A diskutieren und irgendjemand findet in Punkt A aber einen Zipfelpunkt B und kommt so von, ja, aber dann ist A überhaupt nicht diskutierfähig, weil B nicht berücksichtigt ist. Da lasse ich mir überhaupt nicht drauf ein, da werde ich kiebig.
Ich werde kiebig, wenn Kommissionen Sachen vorlegen, dann wird diese Reform vielleicht gemacht oder auch nicht. Also es scheint ja auch noch Streit zu geben in der Koalition. Und wenn man es dann gemacht hat, die Reform, dann ist erstmal die nächsten 10 Jahre das Gesundheitssystem No-Go, das wird nicht angefasst. Und das finde ich schwierig, weil ich denke so, nee, man muss trotzdem immer weiter verbessern und auch über die großen Dinge weiter nachdenken.
Das entscheidest du aber an der Wahlurne.
Ja, das werde ich auch tun, ja.
Ja, aber das ist, weißt du, damit das ändert nichts daran, dass diese Kommission in meinen Augen ein wirklich gutes Ding abgeliefert hat. Nur weil die private Krankenversicherung, die schafft sich sowieso selbst ab. Das ist auch die haben gerade Probleme mit der Überalterung. Die werden auch ihre Einnahmebasis verlieren. Aber ja, ist ein anderes Thema. So, die Arbeit der Kommission, ethischen Rahmen und so weiter. Warum man das, glaube ich, einfach so ratzfatz umsetzen kann, bei allem Gejammer aller Lobbyisten, egal ob sie von unten oder von oben kommen, In Zahlen, ja. Den größten Batzen dieser Reform würden die sogenannten Leistungserbringer liefern, also Ärzte, Krankenhäuser. Hm. 45% würden von denen kommen. 30% der Kohle käme vom Bund, zum Beispiel indem er die Bürgergeldbeiträge zahlt. Und von uns, also von uns PatientInnen, kämen 10%. Und das sind gute 4 Milliarden. Ja. Und jetzt pass auf, also, wenn ich das Ding genau so umsetze, habe ich 2027 40 Milliarden mehr in der Kasse. Ich brauche aber nur, ja, die Deckungslücke, ich brauche aber eigentlich nur ein Drittel davon. Ja, dann bin ich plus minus null für 2027. Das heißt, ich könnte alleine die 4 Milliarden nur der PatientInnen zur Seite legen, in irgendeinen Fonds oder so, wo es auch noch Zinsen gibt. Also zur Seite legen, könnte mir angucken, wer hier wirklich mehr Unterstützung braucht nach der Reform und dann entsprechend nachsteuern und zwar ohne, dass ich das System noch großartig belasten würde. Und damit hast du dann auch all diesen unmandatierten Anwälten der vermeintlich Schwachen den Wind aus den Segeln genommen.
Das stimmt, wenn es denn so gemacht wird.
Und vielleicht reichen sogar die Zinsen aus den 4 Milliarden, um das Problem zu lösen. Das glaube ich dann allerdings nicht. So, jetzt könnte man sagen, dass man die Patienten und Patientinnen ja einfach rauslassen kann, weil 36 Milliarden ist ja immer noch genug und viel mehr als das System zurzeit braucht. Fände ich aber falsch, denn ich glaube an das Preissignal. Außer bei Sprit und Kippen. Ansonsten glaube ich an das Preissignal. Also ich finde, wir Leute müssen einfach lernen, dass alles wird teurer. Auch für zwei Dinge gilt, die immer so aussehen, als wären sie irgendwie vorhanden. Und eins davon ist halt das Gesundheitssystem, wo dann steigende Preise, also alles wird teurer, sich zeigt, indem es weniger Leistungen gibt. Das ist dann so der, früher gab es die Brille noch für Lauspruch. Aber es ist ja nichts anderes als steigende Preise. Der zweite Teil ist Dienstleistungen, vor allen Dingen öffentliche Dienstleistungen, die dürfen auch nicht teurer werden. Alles darf teurer werden, ja? Der Döner darf teurer werden, aber die Müllabfuhr nicht. Das ist auch so ein Ding, wo man auch diskutieren müsste. Das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich zwei Dinge sagte. Ich bin jetzt fertig. Was ich wirklich super finde, das sind meine letzten Worte zu dem Ding, was ich wirklich, wirklich super finde an dem Bericht. Zu jedem einzelnen dieser 66 Vorschläge erklären die den Zustand, woher dieser Zustand kommt, warum dieser Zustand problematisch ist und wie dieser Zustand sich auflösen lässt. Und das ist tatsächlich so, also das kapierst du sogar, also ich jedenfalls habe es kapiert, obwohl ich kein Arzt bin. Also man muss das abgefärzt daneben legen, aber ne, so ist es mit Fachwissen. Man kapiert das auch, wenn man keine Fachkraft ist. Es liest sich sehr, sehr gut und ist alles sehr, sehr gut berührend. Ich finde das super. Und da ist auch genug drin, wo ich sage, kostet mich das ja mehr.
Na, dann muss es sehr gut sein. Für Spritpreise hast du gerade schon als Stichwort genannt. Also das, selbst wenn die steigen, ist ja wie bei Nikotin. Und die sind Folge, genauso wie auch die Inflation, eines Krieges, über den wir in den letzten Wochen sehr viel gesprochen haben, der Iran-Krieg. Und Spritpreise, Inflation und Co., die sind ja irgendwie täglich bei uns auch in den Nachrichten, in Meldungen zu hören. Was wir aber nicht so sehen oder nur sehr bruchstückhaft, denke ich oft, das ist, was gerade in anderen Ländern passiert. Und deswegen fand ich Shams Newsletter diese Woche, What Happened Last Week heißt der, sehr erhellend, wo sie einfach mal geschaut hat, was bedeutet der Iran-Krieg denn für, weiß ich nicht, Mauritius oder Kenia oder Brasilien, also der sogenannte globale Süden. Und genau, davon berichtet sie uns heute.
Ja, ich hatte in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gesehen, dass einige Nachrichten, die für mich diesen Krieg nochmal sehr, sehr, sehr viel ja, plastischer, konkreter, sogar viel globaler gemacht haben, es als Headlines einfach noch nicht vielleicht in den Vordergrund geschafft hatten. Und dazu hatte ich mich letzte Woche in meinem Newsletter beschäftigt. Denn da habe ich mir einfach mal ganz konkret genau diese Headlines angeschaut, die es noch nicht auf die Seite 1 geschafft haben. Und das fand ich dann schon ziemlich heftig, ehrlich gesagt, weil es ja auch sehr viele Einschneidungen schon im Alltag gibt. Also ich weiß es ja auch von meiner eigenen Familie in Kurdistan. Die sind im Nordirak und auch da wird schon zum Beispiel Strom rationiert, also dass man da... Vorher hatte man tatsächlich vor einem halben Jahr oder vor mehr als einem halben Jahr hatte man sich damit gerühmt gehabt, dass man jetzt endlich 24 Stunden Strom für alle anbieten kann. Und dann schwupps, kam der Krieg und jetzt wird es wieder rationiert. Aber in Ländern wie zum Beispiel Südsudan, da fällt tatsächlich jeden Tag jetzt schon stundenlang der Strom aus, schon ab 16 Uhr bis 4 Uhr morgens. Da fällt der Strom aus, weil das Land eben Öl braucht, um Energie zu erzeugen. Auch Mauritius hatte irgendwann gemeldet, dass sie nur noch Vorräte für 3 Wochen hatten, weil ein einziges Schiff eben nicht ankam. In Äthiopien, da entscheidet der Staat jetzt schon, wer zuerst durchgängig Benzin bekommt. Und da ist die Devise Militär und wichtige Industrien zuerst und alle anderen hinten anstellen. In Kenia, das fand ich auch sehr interessant, da werfen Blumenfarmen die Hälfte ihrer Produktionen weg. Also Millionen Verluste innerhalb von einigen Wochen, weil eben die Lieferketten nicht mehr funktionieren und ihnen eben sehr wichtige Käufer wegfallen. Und dann gibt es auch noch die andere Krise, von der wir auch gerade nicht so oft sprechen, nämlich die Düngerkrise. Ist eine Kettenreaktion, die, glaube ich, noch unterschätzt wird, denn ein großer Teil davon, von diesem Dünger, von dem weltweiten Düngerbedarf, ein großer Teil davon geht auch durch diese Meeresstraße von Hormuz. Die Preise sind schon massiv gestiegen bereits. Und was ist natürlich die Kettenreaktion? Ja, natürlich, wenn Dünger zu teuer wird, da pflanzen dann Bauern weniger an. Weniger Ernte heißt teurere Lebensmittel. Und das trifft dann eben Monate später alle. Also auch hier. Deswegen schreiben auch einige ExpertInnen von der Hungerkrise, die in ein paar Monaten stattfinden wird in vielen Ländern der Welt. Ich werde jetzt nicht mal davon ausgehen, dass es jetzt hier stattfinden wird. Aber ja, ich glaube, von dieser Hungerkrise oder von der Düngerkrise, wir sehen sie jetzt vielleicht noch nicht, wir reden noch nicht so stark darüber. Aber laut vielen ExpertInnen wird sie eintreten in irgendeiner Form und Weise. Ja, du siehst die globalen Auswirkungen aber auch sehr krass in Asien. Also in den Philippinen wird zum Beispiel auch Energie rationiert. Büros sind nur noch 4 Tage tatsächlich offen. In Südkorea sollen Leute weniger Auto fahren, kürzer duschen. In Sri Lanka, da ist einfach mal ein zusätzlicher Feiertag eingeführt worden, damit eben weniger Energie verbraucht wird. Also man merkt so, der Alltag der Menschen, vieler Menschen, Milliarden von Menschen, tatsächlich ist davon betroffen, von diesem Krieg. Aber wie in jedem Spiel gibt es nicht nur Verlierer, sondern eben auch Gewinner. Und ja, auf die Frage, ob es Gewinner gibt in diesem Krieg, lautet natürlich die Antwort ein paar. Den nämlich zum Beispiel, ich habe auch gelesen, dass Russland jetzt sehr viel mehr verdient, weil die Energiepreise gestiegen sind. Und Venezuela darf wieder mehr Dünger exportieren, weil die US-Sanktionen genau dafür gelockert worden sind. Aber ja, das sind so die einigen Gewinner. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Aber für die meisten Länder, vor allem die, die sowieso schon abhängig sind von Importen, vor allem die, wird es jetzt richtig schwierig. Zum Beispiel hatte ich auch gelesen, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass mehr als die Hälfte von allem, was ganz Afrika so importiert und exportiert, das läuft über nur 5 Länder außerhalb des Kontinents. Da merkt man halt einfach, finde ich, wie global verstrickt wir schon alle sind und wie vulnerabel auch dieses Setup auch ist. Also da fällt ein Dominostein irgendwo anders auf der Welt und es hat Auswirkungen tausende Kilometer weiter weg. Und dieser Krieg, der zieht sich ja gerade einfach durch viele, viele verschiedene Lieferketten, viele Industrien, ja, Preise, Alltag weltweit. Und der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, der sagt ziemlich klar, und die sind tatsächlich immer sehr, sehr, sehr undramatisch und sehr kalkuliert in ihren Aussagen. Und er sagt eben ziemlich klar, wenn das so weitergeht, wird kein einziges Land davon verschont bleiben. Ja, die Zeit, die tickt.
Über Indien habe ich die Woche im EPG-Journal, das ist das wöchentliche Journal, also ich krieg's als Newsletter der Friedrich-Ebert-Stiftung, was eine wirklich tolle Quelle ist, für mich jedenfalls, auch ein Bericht über Indien nochmal, denen das Gas knapp wird und was das dann auch mit deren ökonomischer Stabilität und vor allen Dingen deren Wirtschaftswachstum macht, weil die haben bisher so ein Wachstum von um die 7% gehabt und jetzt ist noch nicht mehr genug Kochgas vorhanden. Dass die sich hier Essen machen können. Ja, das ist richtig krass. Tue ich mal in die Shownotes. Und ein ganz interessanter Artikel auch.
Wir bleiben in der Region. Und zwar ist in dieser Woche in Israel eine Todesstrafe eingeführt worden. Und ich würde sagen, das war mal wieder ein Beispiel für die Art und Weise, wie ultrarechte Nationalisten in Israel Politik machen. Was? Wir sind nämlich mit an der Regierung, hätten jetzt alleine nicht die Mehrheit dafür, aber können den Rest der Regierung ganz gut dahin erpressen, weil diese Partei, der unter anderem Itamar Ben-Gvir, einer der Minister, angehört, eben sagt, ja, wenn ihr uns nicht zustimmt, wenn ihr nicht mitmacht, dann verlassen wir die Regierung, dann lassen wir die Koalition platzen. Die Knesset hat mit 62 von 120 Stimmen, also auch denkbar knapp, dieses Gesetz verabschiedet, das eine Todesstrafe faktisch nur für Palästinenser vorsieht. Konkret ist es so, dass Palästinenser, die in den von Israel besetzten Gebieten vor Militärgerichte gestellt werden, weil sie terroristisch motivierte Morde verübt haben sollen, denen droht jetzt eine Todesstrafe.
Nein. Das betrifft nicht nur Palästinenser. Es ist nur halt so, dass, wie es der Zufall, also es betrifft alle Terroristen, aber wie es der Zufall will, sind es immer Araber. Komisch, ne? Wobei man mal gucken könnte, ob das, was Israel mit den Arabern macht, ob das nicht auch Terrorismus ist und ob man dann nicht, wie heißt er, Ben-Gvir, irgendwann mit der Todesstrafe bedrohen kann.
Ich fürchte, das wird nicht funktionieren.
Meinst du nicht?
Also so wie ich es verstanden habe, gilt es wirklich nur in den besetzten Gebieten und wird von entsprechenden Militärgerichten verhängt. Aha. Und Militärgerichte, muss man auch sagen, das klingt jetzt so, als wären das irgendwie Richter, die haben aber nicht zwangsläufig eine juristische Ausbildung gemacht. Ja, also es ist alles...
Das wird ja immer schlimmer.
Und es ist faktisch eine Todesstrafe nur für Palästinenser, weil faktisch dort nur Palästinenser vor Gericht stehen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass dieses Gesetz ein Wahlversprechen von Ben-Gvir war. Also der ist angetreten mit dieser Forderung, wenn ich regiere, wenn ich irgendwie Macht habe, dann werde ich dieses Gesetz durchsetzen. Die Wahlen sind im Herbst dieses Jahr. Das hat er also noch durchgezogen. Und wenn man der Times of Israel folgt, dann genau so, also dass er wieder mal gedroht hat, die Koalition platzen zu lassen, wenn Netanjahu nicht mitmacht. Das ist so ein bisschen so, ich habe mir das so vorgestellt, als würde hier in Deutschland Bernd Höcke dem Bundeskanzler sagen, du machst es oder deine Regierung ist vorbei. So. Und besonders zynisch finde ich folgendes Detail noch. Der letzte Mann, der in Israel hingerichtet wurde, war Adolf Eichmann. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Der Hoffnungsschimmer heißt Oberstes Gericht, weil auch Israel hat eine Verfassung, auch Israel hat ein Gericht, das sich darum kümmert, dass nicht irgendwelche Gesetze gegen die Verfassung verabschiedet werden können. Das dauert aber. Aber die könnten tatsächlich das Ganze wieder kippen.
Aber warum sollten sie das tun? Also der Trick, den die israelische Regierung da anwendet, ist doch gerade zu sagen, nein, das betrifft schon alle. Also jeder, der Terrorismus macht, der ist von der Todesstrafe bedroht. Aber dummerweise sind das halt immer nur Araber, die bei uns Terrorismus machen. Aber da können wir ja nichts dran ändern. Und das ist, also für mich Laien, ist das eine echt schlüssige Argumentation. Jetzt...
Wie gesagt, so wie ich das jetzt beim LTO verstanden habe, sind das Gerichtsverfahren oder geht es um Gerichtsverfahren, die vor Militärgerichten in den besetzten Gebieten stattfinden.
Das heißt, du würdest die Gerichtsbarkeit, also die Zuständigkeit der Richter angreifen, aber nicht das Gesetz selber.
Nein, das heißt, wenn dieses Gesetz nur dort gilt und anderswo nicht, also hier zumindest in unserer Verfassung haben wir einen Gleichbehandlungsgrundsatz.
Ja.
Weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass das kassiert werden könnte. Aber ich bin keine Juristin. Aber ich hoffe
bin echt sehr gespannt. Ich hab das gehört und habe gedacht, ihr habt sie doch nicht alle. Also es ist, auch wenn das, also selbst wenn du das so argumentieren könntest, wie ich es gerade versucht habe zu argumentieren, das ist doch alleine, dass selbst wenn es einen Gleichbehandlungsgrundsatz gäbe, dass es faktisch darauf hinausläuft, dass nur Araber mit der Todesstrafe bedroht werden, das ist, wie tief kann man denn moralisch sinken?
Ja gut, das ist halt, also, wie ich sagte, als würde Bernd Höcke hier bestimmen, was passieren soll mit wem auch immer. Also der hat natürlich dann Migranten auf dem Kieker, aber das ist so, das sind ultrarechte Nationalisten.
Ultrarechte, das sind Rechtsextreme, sind das.
Ne? Das sind Rechtsextreme, ja.
Und witzigerweise ist ja auch, hätten sie dieses Gesetz nicht durchgebracht und hätte dieser bekloppte, wie heißt der, Ben-Gvir, hätte der tatsächlich die Koalition aufgekündigt, wäre am Ende Netanyahu noch in den Knast gegangen, weil nur deswegen gibt es diese Regierung, ja.
Tja, naja.
Ich muss eine schnelle gute Nachricht. Der gemeinsame Bundesausschuss, das ist dasjenige Gremium, das bestimmt, was die Krankenkassen ersetzen und was nicht, also welche Behandlungsmethoden und so weiter die bezahlen und was nicht. Der GBA hat diese Woche 4 Medikamente zum Off-Label-Use zugelassen bei Long-Covid. Off-Label heißt, die sind eigentlich für was ganz anderes, die Medikamente, aber wenn sie bei Long-Covid eingesetzt werden, ist es erstattungsfähig durch die Krankenversicherung. Dazu gehören die beiden Antidepressiva Agomelatin und Vortioxetin, ein Herzmedikament namens Ivabradin und ein Diabetesmittel Metformin heißt es. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil vielleicht hört ihr ja auch der eine oder die andere zu, der oder die immer noch unter Long-Covid leidet und vielleicht ist das ja mal eine gute Information, dass das nicht aus der eigenen Tasche auch noch bezahlt werden muss. Noch eine Zahl, die Zahl der neuen Fälle scheint abzunehmen. In der Anfangsphase hatten wir noch bis zu 10% Langzeitbeschwerden, also 10% der Infizierten hatten Langzeitbeschwerden. Langzeitbeschwerden heißt länger als 3 Monate. Mittlerweile sind das wohl nur noch 2%, schreibt die Süddeutsche Zeitung, zitiert einen Neurologen. Also wie gesagt, die 2% beziehen sich auf Beschwerden nach 3 Monaten, direkt nach der Infektion, also das, wie heißt das, Post-Covid nennt man das. Da sind es noch zwischen 10% und 20%, die da Symptome zeigen.
Ja, wenn man auch sagen muss, wahrscheinlich wäre, also nach so, also die meisten dürften sich inzwischen mehr als einmal infiziert haben.
Und deswegen, sagte dieser Neurologe auch, das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach sehr viele geimpft sind, sehr viele mittlerweile mehrfach infiziert sind, dass dadurch diese Langzeitschäden weniger werden. Aber das ist ja trotzdem 2%, Wahnsinn. Das müssen ja Hunderttausende sein.
Ja, klar. Ja, wenn du dann siehst, wie es den Leuten geht, dann ja. Schnell eine gute Nachricht noch hinterher. Es gibt Länder in Europa, die können mit der aktuellen Situation besser umgehen als wir. Zum Beispiel Litauen, die gesagt haben, hier, wir machen 50% Rabatt auf Bahntickets bis Ende Mai jetzt erstmal. Das staatliche Bahnunternehmen LTG, was wie gesagt eben staatlich ist, da hat die Premierministerin gesagt, das soll jetzt erstmal so lange nur die Hälfte kosten, wenn man damit fährt, um einfach eine günstigere Alternative zu Sprit und teuren Tankfüllungen zu haben. Und betroffen von den steigenden Spritpreisen in Litauen sind nämlich vor allem junge Familien und Ältere. Und genau die will man auf die Art und Weise entlasten und hofft auch ein bisschen auf eine generelle Verkehrswende. Mal gucken. Also eine ganz gute Nachricht. Und falls ihr, die ihr das jetzt hört, auch was tun wollt, weil man muss ja sagen, hier bei uns sind so die Aussichten unter einer Katharina Reiche und einem Verkehrsminister namens,
Schniedel.
Ja, fast. Patrick Schnieder von der CDU, dass sie halt eher mau sind. Aber die Deutsche Umwelthilfe, bekannt von diversen Aktionen, die die Regierung…
Heißt der nicht…
Was denn?
Heißt der nicht Schneider? Heißt der wirklich Schnieder?
Der heißt Schnieder, ja. Verwechselst du ihn vielleicht mit dem Umweltminister? Der heißt Schneider.
Okay, das ist wahrscheinlich einfach, weil die ganz Kaputten da in der Regierung so prominent sind, dass man die Halbkaputten gar nicht mehr richtig wahrnimmt.
Das kann natürlich sein. Nein, du hast es wirklich verwechselt mit Carsten Schneider.
Okay.
Das ist unser Umweltminister. Also kann man auch mal durcheinander kommen. Jedenfalls aber
vielleicht nicht in so einer Sendereihe hier.
Ja.
Naja, Stößchen.
Unser Publikum verzeiht uns doch so viel. Jedenfalls die Deutsche Umwelthilfe hat eine Online-Petition gestartet, die kann jeder und jede unterschreiben. Und da geht es um die Wiedereinführung eines 29-Euro-Tickets. Also 9-Euro-Ticket hofft eh keiner drauf, aber vielleicht können wir nochmal zu den 29 zurückkommen, weil inzwischen sind wir bei 63 Euro für das Deutschland-Ticket. Und das war ja damals eine super Reaktion. Also das hat ja wirklich geholfen, als 2022 wegen des Ukraine-Krieges damals die Spritpreise so in die Höhe gegangen sind, zu sagen, ey, hier, 9-Euro-Ticket, Fahrtbahn. Und ich glaube wirklich, das hat viele Leute richtig gut entlastet.
Mit Sicherheit hat es das. Und vor allen Dingen hat das mit Sicherheit nicht nur viele Leute entlastet, sondern ich würde auch mal denken, dass das die Umwelt entlastet hat. Mhm. Weil mit so einem 9-Euro-Ticket, da steige ich noch nicht mal mehr auf mein Moped.
Ja.
Weil die 3 Liter, die das verbraucht, zu teuer sind. Ja.
Na klar.
Also das ist schon, ja. Nee, aber ja, wollten wir ja nicht. Wir wollten ja unbedingt Friedrich Merz und diese ganzen Leute da haben, die jetzt, ja, was machen die eigentlich? Die machen halt nichts. Das ist so.
Tja.
Tja. Erinnerst du dich an die Berliner Rolltreppenkrise?
Nein.
Die möglicherweise noch gar nicht ausgestanden ist. Am Hauptbahnhof in Berlin stehen die Rolltreppen still, zumindest viele Rolltreppen stehen still. Nachdem eine Rolltreppe einen Schaden hatte, der dazu geführt hat, dass das Ding eine Vollbremsung gemacht hat und die Leute einen Abflug gemacht haben, haben sie halt alle Rolltreppen dieser Bauart stillgelegt, um zu gucken, gibt es da vielleicht ein systemisches Problem? Da drin
deswegen
sind
sie auch im Ostkreuz übrigens hier dran.
Ja, da drin sind sogenannte Planetengetriebe. In Planetengetrieben sind Zahnräder, da ist ein Zahnrad kaputt gegangen, jetzt überprüfen sie alle Zahnräder. Aber jetzt stehen halt seit Wochen stehen die Rolltreppen still.
Mhm.
Und rate mal, wer daran schuld ist, wer dafür verantwortlich ist.
Die Grünen? Robert Habeck.
Der Markt.
Ach so.
Der Markt hat's geregelt und regelt übrigens immer noch und das kommt so. Die Zeit hat einen total schönen Artikel diese Woche darüber. Also Getriebe ist drin, Zahnrad ist kaputt, diese Zahnräder und Getriebe, die werden nicht bevorratet, weil Getriebe zu bevorraten, also ein Getriebe irgendwo zu lagern, dann muss es die ganze Zeit bewegt werden, weil da sind Öle drin, die verharzen sonst und sowas. Das kennt man auch von Uhren. So, also die Rolltreppen und die Aufzugsbranche, das gehört beides zusammen, ist ein Oligopol. Dabei, bei diesem Oligopol, ist die Firma Kone, das sind die Rolltreppen am Bahnhof gebaut haben. Mit dem Bau von Rolltreppen verdienst du aber kein Geld oder nur sehr wenig Geld. Also ist dein Geschäftsmodell als Rolltreppenfirma die Wartung von Rolltreppen. Die Zeit sagt, Kone ist viel mehr ein Betreiber als ein Hersteller von Rolltreppen. Das kennt man von Rasierern.
Und von
dieser
Druckern.
Griff kostet nichts, aber die Klingen kosten ein Vermögen. So. Mm. Und die Bahn hat vor ein paar Jahren gesagt, ach wisst ihr, das ist uns alles zu teuer, wir warten unsere Rolltreppen jetzt selber, das lassen wir jetzt nicht mehr von Kone übernehmen.
Oh.
Und darum haben sie jetzt ein Ersatzteilproblem, weil Kone hat zwar Ersatzteile, hält diese Ersatzteile aber zurück für genau diejenigen Kunden, die einen Wartungsvertrag mit Kone haben.
Die Schweine.
Aus der Zeit, Zitat aus der Zeit, und ein Ex-Mitarbeiter von Kone, der anonym bleiben möchte, schreibt der Zeit, dass die Bahn sich jahrelang darauf verlassen habe, dass Kone schon alle Ersatzteile vorrätig habe. Aber auch Kone seien die Lagerkosten nicht egal. Und so habe man vor einer Weile sein Lager in Berlin aufgelöst.
Kapitalismus ist doch so toll.
Super, ne? Man muss ein bisschen die Bahn in Schutz nehmen, weil was die auch schreiben in der Zeit, was ich auch überhaupt nicht klar war, habe ich durch den Artikel erst erfahren. Die Deutsche Bahn ist schon mehrfach Opfer von Kartellen gewesen.
Hm.
Und zwar von einem Stahlkartell, dessen Spitzname ist, wer es googeln will, Schienenfreunde. Ja, ein Aufzugs- und Rolltreppenkartell. Ja, das gab es also schon mal, nicht jetzt, sondern damals, um die Jahrtausendwende. Und anscheinend war die Bahn auch schon Opfer eines Bierkartells.
Okay.
Das heißt, die sind gebranntes Kind, ne, und würden sich davon dann gerne verabschieden. Aber da hat wahrscheinlich irgendjemand gepennt.
Was ich mir frage, ist nicht nach neuester EU-Reparaturrichtlinie das Ganze dann Pflicht, dass Kone die Bahn versorgen muss und auch Ersatzteile vorrätig halten muss?
Hm? Wahrscheinlich nur, wenn die Rolltreppen auch mit USB-C geladen werden können. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass das dann nochmal ein ganz anderer Schnack ist. Also da geht es ja, glaube ich, um Verbraucher und die Bahn ist ja in dem Sinne dann, glaube ich, kein Verbraucher, oder?
Ich weiß
es gar nicht.
Warum
immer interessant. Mhm. Ich wollte auch eigentlich nur über diesen Artikel lobpreisen, weil das ein wirklich sehr, sehr schöner Artikel ist. Der ist nämlich eigentlich eine Reportage, wo sie dann so diese Geschichten mit Bierkartell und so dazwischen gejubelt haben. Und da machen sie sich halt auf die Suche nach Ersatzteilen und landen dann irgendwann in China, wo sie tatsächlich irgendeinen Typen vorm Betrieb ansprechen. Und der sagt, ja, ich glaube schon, dass wir so Zahnräder hier liegen haben. Das ist einfach eine total schöne Geschichte geworden.
Und das ist ein Zeitartikel.
Das ist ein Zeitartikel.
Und du stellst sicher, dass du da den Geschenklink für uns alle reinpackst.
Gibt es da überhaupt Geschenklinks bei der Zeit?
Ja.
Okay.
Dankeschön.
Bitteschön.
Dann kommen wir jetzt gut gelaunt zum Limerick der Woche. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es musste ein Fahrer aus Husten Sauerland. Verkehrskontrolltechnisch mal pusten. Man fragte kurzum, ob er wisse, warum. Er meinte nur lallend, weißt du's denn?
Welches ist denn dein Lieblingslimerick aus den Kommentaren?
Ich nehme den von Reddy, würde aber versuchen, on the fly das Versmaß zu korrigieren, weil dem fehlen ein paar Silben, aber ich fand den ganz schön. Unser Pilot, dieser schreckliche Flegel, hat heute einen echt hohen Pegel. Doch dank Technologie übernimmt die KI, wieso landen wir denn jetzt in Tegel?
Hast du Reddy gesagt? Der heißt Freddy.
Oh, ich habe das F abgeschnitten. Also ja, dann halt den von Freddy, der witzigerweise genau der gleiche, derselbe Limerick ist wie von Reddy.
Na, so war's.
Entschuldigung.
Ich nehme den von Peter Pfister.
Es ist ja eine sichere Bank.
Ja, absolut. Es rauchten zwei Pärchen und schmusten und wollten sich Rauchringe pusten. Doch kam von den Kippen zu viel durch die Lippen, so sah man sie Rauchringe husten. Das Thema dieser Woche könnte sein Viagra.
Oder Kartelle.
Ja, ich weiß ja nicht.
Viagra.
Ich denke, Viagra ist da eine sicherere Bank. Und ja.
Ich finde, wir sollten noch voraussetzen, also man darf, also wenn, Limericks über Viagra müssen zwingend ein Dad-Joke sein.
Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Voll lame diese Woche. Trump treibt die Kurse.
Dienstag.
Vage Hoffnungen auf Entspannung im Nahost.
Mittwoch.
Trumps Aussagen zu Iran-Krieg lösen Börsenrallye aus.
Donnerstag.
Ein Funken Hoffnung bei Hormuz.
Freitag.
DAX leckt Eier.
Ach so, ja, heute ist Feiertag, das vergesse ich immer wieder. Ich dachte so. So, damit kommen wir zum Faktencheck. Heute mit Ismahan Asaitoni. Hallo Ismahan.
Hallo Kada.
Und herzlich willkommen bei der Wochendämmerung. Es ist heute dein erster Faktencheck. Und da unsere Hörerinnen und Hörer dich noch nicht kennen, vielleicht sagst du noch mal zwei, drei Worte zu dir selbst.
Hi, ich bin Ismahan und ich bin seit heute bei der Wochendämmerung im Faktencheck dabei. Und ich mache vor allen Dingen Social-Media-Journalismus und es ist auch eine super Überleitung zu meinem ersten Thema, denn da geht es um TikTok und das ist total mein Ding.
Erzähl.
Denn ihr hattet das Thema Lipfiller-Accent aufgemacht und naja, eigentlich macht es ja ein viel größeres Thema auf und zwar wie eben irgendwie Sprache bzw. Aussprache sich halt mit so Internetphänomenen wie Lipfillern entwickelt. Und beim Begriff Lipfiller-Accent wäre ich ein bisschen vorsichtiger, denn die Aussprache wird eher von einem Lip-Flip beeinflusst. Und das zum Beispiel, da kann ich euch leider keine wissenschaftlichen Belege zu markieren und auch den ZuhörerInnen leider keine wissenschaftlichen Belege zu liefern, sondern eher Erfahrungsberichte von solchen Lifestyle-InfluencerInnen, vor allen Dingen InfluencerInnen. Es sind nämlich nicht die Schlauchbootlippen, von denen ihr gesprochen hattet, in denen halt mehr Volumen in den Lippen durch halt Hyaluroninjektionen aufgebaut wird. Also streng genommen ist es eher der Lip-Flip-Accent. Da wird Botox in den Rand der Oberlippe injiziert und das erschlafft halt den Muskel und dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen der Aussprache, weil eben die Muskulatur in der Oberlippe eben geschwächt wird.
Ah, okay.
Und das ist nochmal was anderes als ein Lipfiller. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Verstehe.
Also, weil bei einem Lipfiller ist es ja kein Nervengift. Und klar, das kann auch ein wenig die Aussprache irgendwie beeinflussen. Aber im Text spricht sie tatsächlich auch über diese Botox-Injektion, die Autorin. Und ich gehe mal davon aus, dass sie da eher den Lip-Flip-Accent und nicht den Lipfiller-Accent meinte.
Sehr gut. Haben wir sie auch gleich noch ein bisschen mitkorrigiert, obwohl sie, genau, sie hatte das ja auch verschiedene Arten beschrieben, ja.
Genau. Da gibt es leider ansonsten halt auch nicht so viel Kritisches zu, sondern eher so Lifestyle-Magazin-Artikel. Gerade im Deutschsprachigen gibt es halt irgendwie Glamour- oder Vogue-Artikel. Ich habe da jetzt was markiert, das könnte man ja vielleicht auch in die Shownotes mit aufnehmen, von Allure. Das war halt einfach ein sehr kurzer Text, in dem der Unterschied auch nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt wird, wer dazu mehr lesen möchte.
Super.
Und Ansonsten, ja, Thema Ungarn. Da würde ich euch jetzt nicht unbedingt irgendwie reinsprechen in die Überwachungssache ist gefact-checkt. Aber ich wäre halt so ein bisschen vorsichtiger, was so diese Veränderungshoffnungen irgendwie in Ungarn betrifft. Da gab es so ein Zitat in dem Krautreporter-Artikel auch, da wurde ein Tech-Millionär zitiert, der eben auch aus Ungarn kommt, aber der halt dem Ganzen so ein bisschen kritischer gegenübersteht und der aber auch der TISA-Partei ein bisschen kritischer gegenübersteht und dem Kandidaten Magyar. Und das Zitat lautet, ja, Magyar hat nur einen Programmpunkt, nämlich die Wahl gegen Orbán zu gewinnen. Und ansonsten unterscheidet sich diese Partei eben nur darin, dass sie proeuropäisch auftritt. Mhm. Und im Grunde genommen ist es halt dasselbe in proeuropäisch, ja.
Ja, ja, das ist auch tatsächlich, genau, man sollte nicht zu viele Hoffnungen haben.
Er hatte das jetzt auch gar nicht so hoffnungsvoll aufgemacht. Ich wollte nur noch mal dieses Zitat ergänzen, wenn wir halt generell über die Wahlen in Ungarn irgendwie sprechen. Das ist jetzt nicht so, als es werden sehr hohe Erwartungen an diese Wahlen eben gestellt und ich weiß nicht, ob die erfüllt werden können. Ich bin da einfach noch ein bisschen skeptisch und dachte, dass das Zitat auch ganz gut an der Stelle irgendwie zu ergänzen wäre.
Ja, sehr gut.
Und dann hätte ich noch was zu dem Thema Todesstrafe gegen PalästinenserInnen. Und zwar, was die Militärgerichte betrifft. Da ist es auch eher eine Ergänzung als ein Faktencheck, was das Ganze noch schlimmer macht. Und zwar ist es im Westjordanland so, dass die PalästinenserInnen den Militärgerichten unterliegen, während die Israelis, also die israelischen SiedlerInnen, werden dort aber vor zivilen israelischen Strafgerichten angeklagt, mit RichterInnen und generell mit richtigen JuristInnen. Bei den Militärgerichten ist das ja nicht so. Mhm. Und das könnte vielleicht auch nochmal eine andere Note irgendwie dazu beiliefern, dass diese Todesstrafe eben definitiv nur PalästinenserInnen betreffen wird.
Ja.
Da habe ich auch noch was verlinkt, was ein bisschen diesen gesamten Apparat Militärgerichte aufschlüsselt. Da.
Super, danke.
So viel zu dem Faktencheck, der jetzt aber eigentlich eher so eine Art Ergänzung war, ja.
Genau, so machen wir es auch immer. Korrigieren und ergänzen, sodass man Dinge noch ein bisschen besser versteht.
Super.
Ich danke dir vielmals.
Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung überhaupt möglich macht. Es ist eine große Ehre, dass wir als HörerInnen finanzierter Podcast hier für euch da sein können. Falls ihr noch ein paar Euro übrig habt, wäre es ganz toll, wenn ihr euch auch zu denen gesellen würdet, die uns unterstützen. Auf wochendämmerung.de findet ihr dafür verschiedene Wege. Ihr könnt uns direkt was aufs Konto überweisen. Ihr könnt bei Apple Podcasts ein Abo abschließen. Oder ihr werdet AbonnentInnen bei Steady. Und wenn ihr dort den Ultras oder dem Fanclub beitretet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung außerdem eure Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Frage an die Wochendämmerung. Was ist Chaos? Die Wochendämmerung antwortet. Fragen zur deutschen Bundesregierung werden nicht beantwortet.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat Vigil, zurück in der ZDF-Mediathek. Da sag noch mal einer in der Wochendämmerung, über Depublizierungen klagen würde nichts bringen.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Olaf und Fiete.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Dösewicht ist unkreativ.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers. Ich bin ganz irritiert. Habe ich das jetzt auf Anhieb richtig ausgesprochen gehabt? Das ist ja auch mal neu.
Ach so, ich habe nicht aufgepasst, aber ich glaube, sonst hätte ich es gemerkt. Simone Stolz.
Deutsche Sonne, deutscher Wind, Strom für Vater, Mutter, Kind.
So, dein Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Silvio.
Lisa und Sebastian.
Mein Pups macht die Mädels rot im Gesicht, aber hat leider heute kein Foto für dich.
Maike Ahrensen,
Biele und Alice,
Timo Altfelde,
Katrin Apel,
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer,
Matratze aus Spandau,
Matze aus Spandau
und so weiter und so weiter und so weiter, Avis, der Left Wing Commander,
Simon Axmann,
Dirk B.,
Sebastian Banse,
Johannes Bauermann,
Thomas Bauer,
Jan Beilicke,
Peter Blachani,
Jan Blendek,
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst und so weiter, ist es nicht.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke!
Der Wind, das himmlische Kind.
Ja, Friedrich, das war jetzt echt toll, wie du gleich auf die Ursachen statt die Symptome gekommen bist. Das war inhaltlich nur ein bisschen an der Frage vorbei und super rassistisch, aber schicke Brille.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauschung.
Ibims, der Fresh Cuber.
Beni Dings da.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund und so weiter.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Thomas freut sich auf die nächste Prüfdemo am 11.04. vielleicht auch in deiner Landeshauptstadt. Für die Prüfung aller mutmaßlich rechtsextremer Parteien, Details unter prüf-demos.de.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand. Herz.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Eggemama, Sally, den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Fett grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst hat geheiratet.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung ist pro Jahr weniger und so weiter.
Kamikasi.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 12. Kindheit ist kein Wettrennen. Wer schon lesen, schreiben und zählen kann... Kindheit ist ein kurzes Zeitfenster, in dem Kinder lernen und mit sich entwickeln können, in dem Tempo, das für jedes einzelne Kind richtig ist.
Ja, aber wer schon lesen, schreiben, zählen kann, kann auch arbeiten.
Ja, noch ein Grund dagegen.
Bergwerk. Die kleinere Hände haben. Jasmin Kiselemak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen Notes und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Gulfing.
Wo ist eigentlich der Service Public Announcement mit dem Gießen hin? Meine Pflanzen lassen den Kopf schon hängen.
Ey, ohne Witz, die ersten paar Wochen, nachdem der weg war, habe ich den selber da reingeschrieben. Weil ich ihn auch gebraucht habe, aber irgendwann habe ich es wieder vergessen.
Tja.
Janet Lechner.
Nicht leer.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lübke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Nixus Minimax.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller und so weiter.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Mirikwili.
Frank Nitsche,
Agnes Nöll,
Thorsten W. Noll,
Jennifer Norbert,
Bernd Nossen,
Michael Ott,
Axel Philipsenburg,
Nils Planthold,
Josef Porter,
Nick Braus,
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht darauf aufmerksam, dass vor 55 Jahren erstmals in Deutschland eine rote Karte vergeben wurde.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerd Reich. Bye bye Bondi.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Marc Riese.
Miriam Richter wieder Henker.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Aus dem Postillon. Signal gegen Falschmeldungen. Der Postillon boykottiert den 1. April.
Konses Gibidibi.
Moste Techi bittet um Hilfe. Einer unserer Plüsch-Tech-Löwen vom Dante-Stand in Chemnitz wird vermisst. Er verschwand am Sonntagabend nach 16.54 Uhr. Spurlos von seinem Platz auf dem Stehtisch und ist seitdem abgängig. Vertrauliche Hinweise bitte an löwenhilfe@tex.guru. Löwe, komm nach Hause!
Pinky, hierher. Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Susan Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Peregrin Tuck.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben all die feinen Sachen jetzt für sich allein, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth halten erstmal Fastenzeit.
Lise grüßt Katan und Osnabrück.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Ferst.
Felix sagt, vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Hä? Was?
Luisa Weyers.
But why?
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Und Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt, nicht zu sehr den Sand in den Kopf stecken,
Meto Banavk.
Und Mieto Balaschk, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Ich wurde neulich dafür gelobt, dass ich so gut Sorbisch sprechen könnte.
Siehste?
Weil ich Mieto Balaschk immer so gut ausspreche. Und dann hat er geschrieben oder geantwortet, dass er weiß, dass ich Kyrillisch lesen kann und es deswegen quasi ins Kyrillische rein übersetzt hat, sodass ich es richtig aussprechen kann.
Habe ich schon mal erzählt, dass mir verboten wurde, auf Sorbisch zu senden im Rundfunk Berlin-Brandenburg?
Nee, hast du nicht erzählt. Das ist ja immer
komisch. Auch so eine Geschichte, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ey.
Ja.
Unfassbar.
Jedenfalls war das heute die Wochendämmerung von Freitag, dem 3. April 2026. Und wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.